Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
1959 übernahm Siegfried Unseld von Peter Suhrkamp den Suhrkamp Verlag und schuf die sogenannte Suhrkamp Kultur. Bücher von literarischer wie politischer Relevanz, die das geistig-kulturelle Leben Deutschlands maßgeblich prägten. Unter dem Regenbogen, 70 Jahre Suhrkamp Verlag, die Unseld-Jahre. Sie hören eine Sendung von Siegfried Ressel.
Unseld war für mich vor allen Dingen ein großartiger Unternehmer, der den Instinkt hatte für die Leute, der den Instinkt hatte für das, wie man ein Unternehmen führen muss, wie man Geld verdient. Und als Unternehmer ist überhaupt nichts gegen den Unseld zu sagen.
»1966. Fernsehen schwarz-weiß. Ein zeitgemäß dürftig ausgeleuchtetes Studio, in dem sich lediglich zwei Herren gegenüber sitzen. Minimalismus à la Brecht. Titel der Sendung: Das Profil. Der damals sehr populäre Moderator und Literaturkritiker Friedrich Luft raucht und stellt seine erste Frage.
Herr Dr. Unseld, Sie sind der Leiter eines Verlages, eines schöngeistigen Verlages. Könnten Sie uns sagen, was das Besondere an dieser Art von Verlag ist?
Ich würde sagen, dass ein literarischer Verlag definiert ist durch seinen Umgang mit den Autoren. Nun ist das bei einem literarischen Verlag, dieser Umgang mit dem Autor, eine insofern eine besondere Sache, als ein literarischer Verlag ganz auf die Bedingungen seiner Autoren eingestellt sein muss. Und auch das ergibt sich natürlich wieder nur, möchte ich sagen, von einer bestimmten Haltung zu den Autoren.
Dieser Haltung zu Buch und Autor blieb der Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld sein Berufsleben lang treu. Der Schriftsteller Durst Grünbein ergänzt aus eigener Beobachtung.
Für Unseld war der Autor das Wichtigere. Das Buch war dann vielleicht eher der Beweis dafür, dass es diesen Autor gab. Und es war Teil eines, idealerweise, eines entstehenden Werkes. Ich sah dann auch irgendwann die schwierige Rolle, die er hatte, Streithähne in irgendeiner Form auseinanderzubringen. Er musste es wirklich ertragen, dass Hausautoren gewissermaßen gegeneinander antraten, öffentlich in der Presse, oder schlecht übereinander redeten oder irgend solche Geschichten. Wie so ein Dompteur in so einem ganz schwierigen Zirkus mit etlichen Bestien auch.
Im Keller des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Auf Hunderten von Regalmetern lagert hier das Archiv des Suhrkamp-Verlages. Dokumente, Manuskripte, Erstausgaben, Briefwechsel, Plakate, Prospekte, Umschlagentwürfe, Fotos und vieles mehr. Der Literaturwissenschaftler Jan Bürger betreut diese Schätze.
Dieses Suhrkamp-Archiv stellt einen vor ein Massenproblem. Es ist halt einfach unheimlich viel. Und was er wollte, wenn man sich die alten Dokumente anguckt, zu Peter Suhrkamps Zeiten, das waren 7, 8 Mitarbeiter, war ein kleines Haus. Als Unseld starb, waren es über 100 Mitarbeiter. Und er wollte natürlich einen modernen Verlag machen.
Anhand vieler Schriften kann man hier in Marbach sehr gut die Verlagsgeschichte nachvollziehen. Peter Suhrkamp übernahm als Treuhänder 1936 die Leitung des S. Fischer Verlages. Dessen Gründer, Samuel Fischer, war verstorben. Seine jüdischen Erben mussten aus Hitlerdeutschland emigrieren. Der Verlag wurde ab 1942 übergangsweise in Suhrkamp Verlag, vormals S. Fischer, umbenannt. »1944 wurde Peter Suhrkamp wegen Hochverrats verhaftet. Es folgten Verhöre. Dann, am 25. Januar 1945, wurde er in das KZ Sachsenhausen überstellt. Sein körperlicher Zustand wurde dort aufgrund von Folterungen immer kritischer. Man entließ ihn nach wenigen Wochen, da man ihn für einen Todeskandidaten hielt. Doch der aufrechte Verleger überlebte die Nazis und den Krieg.« Noch 1945 erhielt er eine Lizenz zur Publikation von Büchern. Eine kleine Produktion folgte, ebenso erste Korrespondenzen mit seinen Autoren. Jan Bürger.
Das ist jetzt eine Kopie des ersten Briefes, den Brecht an Peter Surkamp schreibt. Lieber Surkamp, Ihr Brief ist der erste, der mich aus D. Punkt, also das hat Brecht immer so gemacht, aus Deutschland erreicht. Und Sie waren einer der letzten, die ich in D. Punkt sah. Ging ich doch von Ihrer Wohnung an die Bahn am Tag nach dem Reichstagsbrand. Ich habe Ihnen Ihre Hilfe bei meiner Flucht nicht vergessen. Und das ist so die erste Kontaktaufnahme wieder.
Weil sich die aus Amerika heimgekehrten Erben von Samuel Fischer über eine gemeinsame Verlagsleitung mit Peter Surkamp nicht einigen konnten, trennten sich beide Parteien 1950. Gottfried Beermann Fischer restituierte den S. Fischer Verlag und der Surkamp Verlag gründete sich noch einmal neu, diesmal mit Peter Surkamp als alleinigem Eigentümer.
Dr. Siegfried Unseld, Ulm, Glöcklerstraße 31, am 3. Oktober 1951. Sehr geehrter Herr Dr. Surkamp, ich bin mit Leib und Seele Verlagsbuchhändler, habe aber gegenwärtig nicht den Wirkungskreis, der mich auf Dauer voll auszufüllen vermöchte. Ich erlaube mir deshalb, Sie, verehrter Dr. Surkamp, zu fragen, ob es nicht möglich wäre, in irgendeiner Form in Ihrem Verlag mitzuarbeiten.
Unseld, Siegfried Unseld. Wer ist dieser feingeistige Mann mit dem Aussehen eines Baulöwen, der tatsächlich 1952 in den Verlag eintrat und diesen 1959 nach dem Tod von Peter Surkamp übernahm? Eine Personenbeschreibung.
Eine sehr kraftvolle Persönlichkeit, vor der man sich aber mitunter auch in Acht nehmen muss. Weil wenn jemand so eine große Kraft ausstrahlt, muss man ja gucken, wo man da bleibt.
Als Siegfried Unseld dann den Verlag übernahm, hatte er gleich große Pläne, wie immer bei Siegfried Unseld, weit ausschauend und immer überdimensional.
Der zweifelte an nichts. Der glaubte, dass alles, was er macht, ist richtig. Ich meine, er ging ja so weit, dass er den Adorno-Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, umdrehte und sagte, es gibt kein falsches Leben im Richtigen. Ich meine, das müssen Sie sich mal vorstellen.
Und Siegfried Unseld hat es möglich gemacht, dass eben der Verlag sich dann wirklich an die Spitze gesetzt hat, unangefochten. Also das war völlig klar.
Also ich hätte kein erfolgloser Autor sein wollen bei ihm und im Surkamp Verlag. Erfolglosigkeit ist nicht erlaubt.
Der spätere Erfolgsverleger Siegfried Unseld wurde am 28. September 1924 in Ulm geboren und beendete die Schulzeit 1942 mit einem kriegsbedingten Notabitur. Als Marinesoldat erlebte er den Krieg im Mittelmeerraum und am Schwarzen Meer. Im Mai 1944 war er in Sewastopol stationiert, als die Rote Armee die Stadt zurückeroberte. Unseld konnte sich, weit ins offene Meer hinausschwimmend, auf ein deutsches Kriegsschiff retten. 1945 ist der Krieg für ihn in Flensburg zu Ende. Es folgt eine Lehre als Buchhandelsgehilfe, dann ein Germanistikstudium, das er mit einer Dissertation über Hermann Hesse abschließt. Die Bekanntschaft mit Hesse führt Unseld dann zu Peter Surkamp.
Ein Verlag. Ein literarischer Verlag braucht eine Identität von materieller und geistiger und literarischer Verantwortung in einer Person.
Dieser Anspruch, wie ihn Unseld in einem Interview formulierte, leitete ihn sein ganzes Verlegerleben bis zu seinem Tod im Jahr 2002. Vielleicht war es ihm tatsächlich nur mit dieser Unbedingtheit möglich, sein Haus zu führen. Während Peter Surkamp einen kleinen, elitären Verlag im Sinn hatte, dachte der Modernisierer Unseld sofort groß. Dabei konnte er sich auf Mitstreiter stützen. Sein Studienbekannter Martin Walser, Hans Magnus Enzensberger, Max Frisch, später Jürgen Habermas und Uwe Jonsson, alles Surkamp-Autoren, fungierten an Unselds Seite als Freunde, Berater und Herausgeber. Und sie brachten neue Autoren in den Verlag. Hans Magnus Enzensberger erinnert sich.
Ich hatte einen gewissen Vorteil, weil ich ganz gut Englisch konnte, Französisch, Italienisch, Spanisch und so weiter und skandinavische Sprachen. Und wenn ich in Paris war, bin ich in die beste Buchhandlung gegangen, die hieß La Une. Und da gab es alles. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe mir gesagt, das könnte man was für Surkamp sein. Und habe immer Vorschläge so gemacht. Ich hatte sogar einen Deal mit Siegfried. Ich wurde sogar dafür bezahlt.
Nicht nur auf seine Lieblingsautoren konnte sich Unseld verlassen. Er erbte von Peter Surkamp ein starkes Lektorat, angeführt von Walter Böhlich, das sich personell in den 1960er Jahren unter anderem durch Günter Busch, Anneliese Botond, Karl Markus Michel, Klaus Reichert, Peter Urban und Urs Widmer erweiterte. Karl-Heinz Braun war als Lektor für den Suhrkamp Theaterverlag verantwortlich und erlebte den Beginn der Ära Unseld und zugleich das Ausbrechen aus den spießigen Wirtschaftswunderjahren als eine mitreißende Aufbruchsstimmung.
Dieses Kollektiv des Lektorats, von dem Unseld immer sagte, es sei das Beste, das es in Deutschland gegeben hat und was es auch ganz sicher nicht war, hat diesen Aufbruch der Republiken, der Demokratien realisiert. Und das große Verdienst von Unseld ist sicherlich, diese alle zusammengeführt zu haben und zusammenzuhalten. Nicht?
Die absolute Sternstunde des Verlages war tatsächlich eine kollektive Leistung unter Unseld. Am 2. Mai 1963 wurden die ersten 20 Bände der regenbogenfarbenen Taschenbuchreihe Edition Suhrkamp ausgeliefert. Band 1, Bertolt Brecht, Leben des Galilei. Mit dabei sind Bände von Max Frisch, Wolfgang Hildesheimer, Samuel Beckett, Martin Walser, Hans Magnus Enzensberger, Peter Weiß, Günter Eich, Nelly Sachs, Ernst Bloch und Theodor W. Adorno. Die gesamte Suhrkamp-Autorenelite. Die Edition Suhrkamp revolutionierte den Buchmarkt. Und das kam so. Unseld berief im Juni 1962 die sogenannte Wasserburger Konferenz ein. Mit dabei die Lektoren Böhlich und Michel sowie die Autoren Enzensberger, Walser und Jonsson. Der Literaturwissenschaftler Jörg Margenau beschreibt das Treffen am Bodensee.
Unseld kam dahin nach Wasserburg und sagte: So, ich mache jetzt Taschenbücher. Und alle anderen hielten ihn für verrückt. Und die Skepsis, vor allem unter Autoren, war sehr groß. Max Frisch hat einen Brief geschrieben, der war nicht dabei, aber sagte dann, das ist der Ausverkauf ans Taschenbuch und an den Ramsch und wie willst du denn 40 Titel pro Jahr machen, das ist ja Irrsinn und das kann nur auf Kosten des Niveaus gehen, also lass keine Taschenbücher, das ist billige Ware, wollen wir nicht. Aber Unseld hat darauf bestanden und sich bei diesem Treffen durchgesetzt gegen die Skepsis der Autoren, auch die Skepsis von Walser und Enzensberger, die aber dann doch auch sehr schnell dabei waren und begriffen, was für Möglichkeiten das bietet. Das heißt, billige Bücher für alle. Also der Sozialisierungsaspekt, der für ihn in den 60er Jahren immer wichtig wurde, der steckt da auch mit drin im Taschenbuch. Proust für alle, Brecht für alle und so weiter. Und das tatsächlich war ja die Edition Suhrkamp dann auch. Und das bedeutete, was 61, 62 nicht abzusehen war, dass mit der Edition Suhrkamp tatsächlich eine Institution entstehen würde, die das geistige Leben der Bundesrepublik für die nächsten 2 bis 3 Jahrzehnte maßgeblich geprägt hat, weil alles, was wichtig war, in der Edition Suhrkamp erschien.
Aber nicht nur der Inhalt spielte eine Rolle. Das, was die Edition Suhrkamp von bereits existierenden Taschenbuchreihen anderer Verlage fundamental unterschied, war die ästhetische Gesamtgestaltung dieser Reihe. Mit ihr kam der Pop in die Buchbranche. Und dafür steht ein Name, Willi Fleckhaus. Siegfried Unseld erinnerte sich in einer Suhrkamp-Information.
Fleckhaus mischte die Farben. Und in seinem Spiel entstand leicht organisch, heiter die Idee, die Bänder der jährlich auf 48 Titel geplanten Reihe in 48 Farben des Sonnenspektrums zu drucken. Ein Lichtband sollte entstehen.
Willi Fleckhaus, Jahrgang 1925, wurde unter Unseld zum Chefdesigner im Verlag. Er gestaltete zunächst die Bibliothek Suhrkamp neu. Dann kamen die Edition Suhrkamp, die Hardcover-Ausgaben, das Kursbuch, später die Reihe Suhrkamp Taschenbücher. Dazu Poster, Prospekte, Anzeigen und vieles mehr. Willi Fleckhaus stand für die Corporate Identity von Suhrkamp. Die Autorin und Künstlerin Alissa Walser findet:
Ja, er war halt ein wunderbarer Schriftgestalter, muss man sagen. Und war auch nicht jemand, der immer unbedingt das Bild bevorzugt hat. Braucht man immer dieses Fensterchen auf dem Buchcover vorne drauf. Also der hat eben schon in andere Richtungen gedacht. Und da hatte Suhrkamp ein Riesenglück, dass sie diesen Willi Fleckhaus hatten.
Dazu Rudolf Rach, ab 1971 Lektor bei Suhrkamp.
Der Coup de Genie von Unseld war wirklich, den Fleckhaus zu engagieren und dieses Buchdesign in den 60er Jahren eben zu entwerfen, weil das hatte etwas so Frisches, so völlig Staubfreies und passte so gut zur Zeit. Also es war eine Offenheit, eine Klarheit, eine Linie in diesem Design. Es war entscheidend, entscheidend.
Mitte der 1960er Jahre war der Verlag führend, was die deutschsprachige Literatur anging. Vor allem in den Bereichen Theorie, Gesellschaftswissenschaften und Philosophie. Als Autoren sind unter anderem zu nennen Jürgen Habermas, Ernst Bloch, Hans Meyer, Claude Lévi-Strauss, Hans Blumenberg, Niklas Luhmann, Jakob Taubes, Michel Foucault und Jacques Derrida. Daneben werden Werkausgaben etabliert, beispielsweise von Marcel Proust, Walter Benjamin, James Joyce, Robert Walser, Paul Celan und natürlich von Bertolt Brecht. Heute unvorstellbar, allein die Werkausgabe von Wilhelm Friedrich Hegel verkaufte sich mehrere 10.000 Mal. Der Verleger des Wallstein-Verlages, Tedel von Wallmoden, über dieses Phänomen.
Wenn man anfing, sich Bücher zu kaufen, ging vielleicht gerade auf die Universität, war die Vorstellung, man kann ein gesamtes Werk einmal kaufen und nach Hause tragen und man muss sich mit keiner Bibliothek herumbemühen, sondern man hat das alles zur Hand. Und die Kultur der Werkausgaben des Surkamp Verlags war, würde ich heute sagen, eine geniale Idee, aber es passte auch zu den Bedürfnissen des Marktes. Viele Verlage machten das, aber keiner machte das so perfekt und so verpackungskünstlerisch wie Siegfried Unselt.
Neue Autoren fanden zu Unselt. Unter anderem waren es die Österreicher Thomas Bernhard und Peter Handke. Sie wurden neben Max Frisch, Hermann Hesse und Brecht die Longseller des Verlages. Martin Walser und Peter Weiß nahmen als Zuschauer an dem ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess teil, in dem 20 Männer wegen Mordes oder Beihilfe zum Mord angeklagt waren. 318 Zeugen wurden gehört. Die Öffentlichkeit wurde dabei zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit mit den schrecklichen Geschehnissen im Vernichtungslager Auschwitz konfrontiert. Peter Weiß entwickelte aus seinen Prozessbeobachtungen heraus das dokumentarische Bühnenstück »Die Ermittlung«, das am 19. Oktober 1965 zeitgleich auf 15 west- und ostdeutschen Bühnen aufgeführt wurde. Martin Walser wiederum schrieb den Essay »Unser Auschwitz« für die erste Nummer des bei Surkamp gegründeten Kursbuches im Juni 1965.
Ich kann mich nicht erinnern, dass der Siegfried einmal mitgegangen wäre zum Auschwitz-Prozess. Aber für mich wiederum war es wichtig, die Menschen von damals, soweit sie noch gelebt haben, zu erleben und die Funktionäre zu erleben. Das war für mich unendlich wichtig, wie ruhig die über die Scheußlichkeiten berichtet haben und wie die, die damals das erleben mussten, jetzt noch weinten, wenn sie davon erzählten. Das war schon Tatsächlichkeit des Lebens, des deutschen Lebens. Deswegen habe ich auch dann ein paar Mal geschrieben, seit Auschwitz ist noch kein Tag vergangen. Dass das zur sogenannten deutschen Identität und also auch zu meiner gehörte, war klar.
Doris Grünbein über diese Publikationen, die für eine Herausgeberschaft stehen, welche der Literaturwissenschaftler George Steiner später als die Surkamp-Kultur adelte.
Also dieser Verlag war sozusagen der Beweis für die deutsche Aufarbeitung der Geschichte. Hier war mal alles versucht, Aufklärungsliteratur wieder unter das Publikum zu bringen, damit Debatten anzustoßen und so weiter. Also das war, glaube ich, gemeint mit der Surkamp-Kultur. Das geht bis in die Tiefen hier dieses Grundgesetzes des Landes.
'67/68. Die Studentenproteste rollen über die Bundesrepublik hinweg. Es kommt zu Straßenschlachten und Verhaftungen. Der Student Benno Ohnesorg wird in West-Berlin bei einer Demonstration von einem Polizisten erschossen. Am 28. Mai 1968 kommt es im großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main zu einer politischen Großveranstaltung des Aktionskomitees Demokratie im Notstand, auf dem unter anderem Unselt, Walser, Enzensberger, Bloch und Adorno reden. Im Oktober desselben Jahres sind es schwere Auseinandersetzungen auf der Frankfurter Buchmesse, die als Polizeimesse in Erinnerung geblieben ist. ...1968 macht auch vor Unseld und seinem Verlag nicht Halt. Es kommt zum legendären Aufstand der Lektoren, bei dem diese von ihrem Chef eine Lektoratsverfassung mit mehr programmatischer und geschäftlicher Mitbestimmung fordern. Unseld, persönlich für den Verlag haftend, hätte damit jederzeit überstimmt werden können. Der Lektor Karl-Heinz Braun über die Stimmung im Verlag und seinen Chef zu jener Zeit.
Das ist eine Entwicklung gewesen. Ich meine, als er anfing, war er von einer ganz großen Offenheit. Und mit dem zunehmenden Erfolg, auch materiellen Erfolg des Verlages, entfernte sich Unseld mit seinen Entscheidungen vom Lektorat. Er war, glaube ich, am glücklichsten die ersten 5 Jahre der 60er Jahre, als er angefangen hat. Da war er absolut glücklich, er war fröhlich. Hier bin ich, was kostet die Welt? Mitte der 60er Jahre hat sich das dann langsam eingetrübt. Je größer der Erfolg war des Verlages, hat er sich aus dem Kollektiv sozusagen herausgehoben und verselbstständigt. Letztlich ist das der Grund gewesen für den Aufstand der Direktoren.
Dieser Aufstand wurde nicht gütlich entschärft. Am Ende verließen Braun, Böhlig, Michel und andere Surkamp. Die von den Aufständischen erhoffte Solidarität der Autoren blieb aus. Habermas, Frisch, Jonsson, Enzensberger, Walser und andere blieben an der Seite ihres Verlegers. Dazu Martin Walser.
Das, was diese Rebellion, der Aufstand der Lektoren, das hat mich zutiefst nicht interessiert. Weil ich mir darüber im Klaren war, beim Unseld wusste ich, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und wir hatten da ein gutes Auskommen, also politisch meine ich. Er war tolerant, obwohl ihm das nicht gepasst hat, dass ich so immer mehr links tendierte. Es hat ihm gar nicht gepasst, aber er hat es geduldet. Was die da wollten, das war Abenteuer. Das war Mutwillen. Und da war er voll im Recht, dass er das Bestehende verteidigt hat.
Wie schmerzlich der Verlust der Lektoren für Unseld gewesen ist, lässt sich aus einem Brief erahnen, den er an Karl Markus Michel schrieb, in der Hoffnung, diesen im Verlag zu halten.
Lieber Herr Michel, mehr als ein enormes Maß an Vollmachten kann ich Ihnen nicht geben. Aber vielleicht geben Sie mir das Gefühl wieder, dass Sie gerne mit mir zusammenarbeiten, dass auch Sie, der berühmt gewordene Herr Michel, mich, diesen ihm in vieler intellektueller Hinsicht Unterlegenen, an Arbeitskraft und das heißt an Produktivkraft Gleichrangigen, ihm vielleicht nur in der Bereitschaft, dem Verlag zu dienen, überlegenen Herrn Unseld, doch auch brauchen. Dass es auch für Sie besser ist, wenn es mich gibt und dass für den Verlag aus meiner Führung doch auch Vorteile erwachsen. Lieber Herr Michel, ich weiß, dass ich Sie brauche. Ich bin Ihnen darin überlegen, da Sie noch nicht einsehen, dass Sie mich brauchen.
Karl Markus Michel verlässt trotz dieses Briefes den Verlag. Rudolf Rach, Nachfolger von Karl-Heinz Braun als Lektor des Theaterverlages, bringt das Dilemma des Verlegers und Geschäftsmannes Siegfried Unseld auf den Punkt.
Das ist das eigentliche Kernproblem des Surkamp-Verlages. Das war auch das Kernproblem des Lebens von Siegfried Unseld, nämlich wie verbinde ich einen kapitalistischen Verlag mit einer linken Ideologie? Wenn Sie irgendwelche Gesamtausgaben finanzieren müssen, die eben, ich weiß nicht, 100.000 Mark gekostet haben und so, die muss man dann erstmal auf den Tisch legen und die muss man erstmal verdient haben und da muss man die notwendige Überzeugung mitbringen. Und das ist nicht auf demokratischem Wege zu lösen.
Notiz von Siegfried Unseld in der Chronik 1975, 14. Juli.
Mitschi Straußfeld in Frankfurt. Ausschließliches Thema lateinamerikanisches Programm. Wir versuchen für den Herbst 1976 ein konzentriertes Programm vorzulegen. Frau Straußfeld war nach Deutschland gekommen, um ihr Rigorosum zu machen, das sie auch mit der Note 1 bestand. Ihre Dissertation Gabriel Márquez. Sie ist sicherlich ein sehr guter Scout. Durch sie werden wir viele Fäden spinnen können. Das Problem, lateinamerikanische Literatur wird nicht verkauft. Wir müssen also vorsichtig sein.
Dies war der Beginn einer kompetenten Pflege der iberoamerikanischen Literaturen durch Mitzi Straußfeld. Sie brachte bis dato weitestgehend unbekannte Autorinnen und Autoren zu Suhrkamp. Mit Erfolg.
Ich habe also dann die wichtigsten Autoren, die wichtigsten Titel aufgezählt, habe Begleitprogramme entwickelt, alles auf 3 Seiten. Das hat ihn sehr beeindruckt. Er wollte die Meisterwerke haben und die waren alle unübersetzt. Ja? Also ob das nun Rayuela war, ob das 3 traurige Tiger war, ob das Paradiso war. Also er wollte die Meisterwerke haben, die große Literatur. Denn der Kanon war damals, diese Bücher bleiben dann für immer im Verlag und finanzieren die nachwachsenden, jüngeren Autoren und so weiter. Und dann wollte Siegfried Unseld ja alle Autoren kennenlernen. Und wir sind also dann nach Paris gefahren gemeinsam, damit er Octavio Paz kennenlernt, damit er in Paris Alejo Carpentier kennenlernt, Julio Cortázar. Er kam nach Barcelona, er kam nach Madrid. Und Unseld war fasziniert von der Intellektualität dieser Autoren, also insbesondere natürlich Octavio Paz. Dann Jorge Semprún war ein Säulenheiliger für ihn. Dann Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, der ja sehr früh dann gestorben ist. Aber das waren für ihn bereichernde Begegnungen.
Brief von Siegfried Unseld an Mario Vargas Llosa.
Lieber Mario, wir haben uns ausführlich mit Ihrem Roman La Guerra del Fin del Mundo beschäftigt. Ich möchte Sie zu diesem großen, epischen Gemälde beglückwünschen. Es ist ein bedeutendes Werk, ein wirkliches Lesevergnügen. Und was die dahinterstehende Vorstellung betrifft, dass es immer mehr auf den Menschen als auf die Ideologie ankommt, so unterstreiche ich diese voll und ganz. Wir wollen das Buch als ein großes Suhrkamp-Buch präsentieren. Herzliche Grüße, Ihr Siegfried Unseld.
Das Festhalten des Verlegers an dieser ibero-spanischen Programmsparte zahlt sich nach 6 Jahren durch einen Mega-Bestseller aus.
Ich hatte mir dann ausbedungen, dass ich nicht nur immer die großen Namen machen wollte, sondern wenigstens einen jungen Autor pro Jahr. Naja, und Isabel Allende war meine junge Autorin des Jahres. Und das war natürlich der Volltreffer. Und danach konnte ich machen, was ich wollte. Ich meine, Isabel Allende hat mit dem Geisterhaus 500.000 Hardcover in einem halben Jahr verkauft. Das kannte Siegfried Unseld nicht. Das gab es nicht in dem Verlag.
Siegfried Unseld. Was fehlt? Was blieb unerwähnt? Beispiele. Die vielen Frauen, die im Verlag an Unselds Seite standen, Helene Ritzerfeld, Elisabeth Borchers, Burgel C., Anneliese Botond, Adrienne Schneider, um wenigstens einige zu nennen. Die großen Freundschaften zu Martin Walser, Uwe Jonsson und Peter Handke. Die spannungsgeladene Beziehung Unselds zu Thomas Bernhard, nachzulesen in den Briefwechseln. Seine Neugier auf die Autorinnen und Autoren von drüben, also aus der DDR, denen er ein selbstverständlicher und großzügiger Verleger war. Dass er eine neue, wichtige Generation von deutschsprachigen Schriftstellern und Schriftstellerinnen heranzog. Dass er mit seinem Sohn als Nachfolger brach und einige Kronprinzen verschliss. Er war, wie er gerne von sich behauptete, ins Gelingen verliebt. Siegfried Unseld starb am 26. Oktober 2002. Von seiner Witwe Ulla Berkewitsch wurde Durs Grünbein ans Totenbett gebeten.
Musste ich mich erstmal sammeln und dann bin ich da reingegangen und wurde die Tür hinter mir zugemacht und da saß ich neben dem toten Verleger. Hier hatte ich zum ersten Mal einen toten Menschen vor mir und das war Siegfried Unseld. Das war bedeutsam, bewegend. Der Kapitän war sozusagen von der Brücke gegangen, lag jetzt da am Deck ausgebreitet. Irgendwann versucht, das mal aufzuschreiben. Das ist ein Text, der immer wieder scheitert. Eines wusste ich in dieser Sekunde sofort. Jetzt fängt eine vollkommen neue Ära an.
Unter dem Regenbogen. 70 Jahre Suhrkamp Verlag, die Unseldjahre. Sie hörten eine Sendung von Siegfried Ressel. Es sprachen Julia Brabant und Martin Engler. Regie Beatrix Ackers, Ton Inge Görgner. Redaktion Dorothea Westphal.